Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewcastCast,
dein Fallout-Lore-Podcast. Ja, moin, einen wunderschönen zu einer neuen Folge NukaCast. Ich bin's, euer Gerrit. Ich bin aber nicht alleine hier. Ich habe heute wieder Kelly dabei. Moin, Kelly.
Hallo.
Und wir sind zu dritt. Wir haben diese Staffel wirklich nicht so häufig hingekriegt, aber wir sind zu dritt. Andy,
hey, wie geht's dir? Hey, hallo, hallo. Ja, mir geht's gut.
Ich muss mich immer noch an diesen Anblick du mit Schnauzer gewöhnen, ey, ehrlich. Also, dass du dir so einen Pornobalken hast wachsen lassen.
Habe ich ja öfter mal. Habe ich immer so ein, zwei Mal im Jahr, trage ich dann für so, ja, 6 bis 8 bis 10 Wochen schön Schnörres.
Okay, und dann zieht die Raube weiter. Dann bin ich ja beruhigt, dann zieht die Raube also demnächst weiter. Alles klar.
Immer, ist immer irgendwann ab und dann sehe ich wieder so 10 Jahre jünger aus, sobald er weg ist.
Oh, das hasse ich bei mir auch.
Das ist so krass wenn, bei euch Männern.
Wenn der weg ist, plötzlich 19.
Toll.
Ja, 19 bei mir ist eher so plötzlich wieder Anfang 30 und nicht 45.
Ja, habt ihr irgendwas Spannendes erlebt seit unserer letzten Aufnahme? Wir waren ja letztes Mal im Vault. Ich muss ja gestehen, immer noch für mich eines der Dinger, wo ich sage, wenn sie das irgendwie nochmal, dann bitte auch richtig Horrorelemente da rein. Also ganz stockdunkel. Sind wir heute ja nicht.
Auf jeden Fall. Also eure Folge fand ich sehr, sehr schön, war ich ja leider nicht dabei. Übrigens einer der Vaults, die ich jetzt erst so durch Recherche für den Podcast das erste Mal betreten habe. Ich habe diesen Vault immer komplett außer Acht gelassen, witzigerweise. Und fand ihn richtig cool, habe aber auch immer gedacht, da wäre Potenzial für so, so viel mehr heutzutage. Und was ich schade fand, ihr habt diese ganzen geilen Files, die man da findet, gar nicht erwähnt. Da gibt es so richtig Delulu-Aufzeichnungen, wie irgendwelche Vault-Dweller irgendwie so erzählen, ich kann die Farbe blau schmecken, die ist blau, genau wie mein Anzug. Also da kann man auch nochmal ein bisschen reinsteppen, da gibt es richtig witzige Aufzeichnungen. Aber sehr, sehr schöne Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Einen Nachtrag habe ich auch noch. Leider wird halt auch nicht erwähnt, was das für ein Zeug ist. Ich als Chemiker bin natürlich interessiert an sowas und es wird halt nicht aufgeklärt. Es ist halt einfach so, ja, Halluzinogen.
Muss man sich selber mal durch die aufregende Welt der Halluzinogene probieren, damit man das zuordnen kann.
Damit man weiß, was es ist, was man mal probieren kann.
Oder wenn du einen guten Freundeskreis hast, weil wir ja ungefähr eine Ahnung davon haben, was so das Endeffekt dieses Halluzinogens ist. Du lässt abwechselnd Freunde verschiedene Halluzinogene nehmen.
Man baut sich einfach selber den Vault nach.
Genau, musst du so ein bisschen regelmäßig zum Essen einladen und in verschiedene Gerichte einfach verschiedene Halluzinogene rein. Ja, in
verschiedene Kellerräume seines Hauses sperren.
Genau.
Aber ich weiß nicht, ob ihr den YouTuber Tomatolix kennt. Der hat auch alles mögliche an Drogen schon ausprobiert. Er ist so witzig.
Ich habe den noch nicht oft geguckt, aber es ist immer so... Ja, hi, heute wieder hier bei Tomatolix, so und so läuft's. Ja, und ich habe einen ganz tollen Gast dabei. Mensch, du bist doch die Chantal und du machst Anscheiß-Pornos, ist ja super. Und wie macht man das so? Ich finde das immer so geil. Der hat so eine weltoffene, freundliche Anmoderation und die weirdesten Gäste da, ne? Ist einfach meine
Fresse. Der war ja auch hier in Frankfurt auf der Kaiserstraße. Also unser bisschen Äquivalent zu, wie heißt es in Hamburg? Die Reeperbahn? Ja,
du, nee, was du meinst, ist nicht die Reeperbahn, sondern
St. Georg.
Ja.
Schön Stein.
Aber Hardcore St. Georg, ne? Also unsere Frankfurt schöne Reeperbahn hier.
Ja, wollen wir rüber eigentlich? Ja. Habt ihr was?
Definitiv. Ich glaube, Kelly hat was.
Ja, kleine News habe ich.
Wir sind gespannt.
Alarmstufe News.
Damit ich die Erinnerung an Bin nicht so schnell vergesse, ich ziehe das erste Bier hier schon wieder in Rekordzeit weg.
Ja, da auch. Ich habe eine Träne verdrückt. Ne? Also das, man hat schon gemerkt, da hat es schon Kloß im Hals.
Ja, ich hatte richtig, meine Stimme ist mehrfach gebrochen. Ich musste mich zusammenreißen in der Folge. Aber jetzt rüber in die News.
Genau, jetzt News. Ich habe heute Tee.
Kelly, erfreu uns. Erfreu uns. Komm, gib uns irgendwas Gutes.
Ja, also da wir letzte Woche drüber gesprochen haben, dass wir nicht so auf alle möglichen Hinweise springen sollten, die auf irgendwelche Remaster hinweisen, gibt es jetzt wirklich einen Hinweis auf einen wirklich guten Hinweis auf einen Fallout 3
Remaster. Wir sollten nicht auf jeden Zug mit aufspringen, aber...
Aber der ist wirklich gut, weil
erinnert ihr euch noch an diesen Countdown auf dieser ominösen Internetseite?
Ja. Genau, aber wem man immer vertrauen kann, sind Spielzeughersteller. Ich meine, Funko Pop hat uns ja schon Caesar gespoilert. Und jetzt hat eine andere Spielzeugfirma, ich weiß gerade nicht mehr wer.
McFarlane Toys,
genau.
Die waren haben früher jetzt wirklich, wirklich mit crazy Produkten am Markt. Und die waren einfach eine Hausnummer. Und heute habe ich ein bisschen das Gefühl, die sind so ein bisschen untergegangen. Die sind nicht mehr so charakteristisch. Die hatten früher so coole Spielzeuglines. Zum Beispiel die Movie Maniacs waren so Horrorfilmfiguren mit so coolen Displays im Hintergrund. Die haben damals die Spawn-Figuren gemacht. Todd McFarlane ist ja der kreative Kopf hinter den original Spawn-Comics. Und
die Serie von, also hier die Spielzeugserie über die Teenage Mutant Ninja Turtles? Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube mich zu erinnern,
aber das ist ein crazy Spielzeughersteller und wie gesagt, diese Image-Comics, das vieles aus der Feder von Todd McFarlane.
Ja, die hatten in den 90ern ganz, ganz viel von diesem Comic-Spielzeug.
Spawn-Comics waren so die ersten Comics, also das Spider-Man, dies, das, alles gehabt, aber Spawn war die erste Serie, die ich auch gesammelt habe und das war schon crazy, so mit 5 oder 6 habe ich damit angefangen und die waren übel. Da ging es halt um Themen wie Ku Klux Klan und irgendwelche Pädophilen, die in der Hölle gelandet sind und jetzt da von irgendwelchen Monstern zerrissen werden. Das war thematisch, definitiv war ich nicht die richtige Altersgruppe, aber meine Eltern so, oh, ist ja toll, dass der liest.
Ja. aber das ging witzig, das war unsere Generation so, ne? Das war bei meinen Eltern genau das Gleiche. Ich habe auch den krankesten Scheiß an Comics
und so weiter. Die waren nicht so scheiße Vogue wie wir heute und setzen sich mit allem auseinander, was die Kinder so machen.
Die haben uns
gesagt, mach einfach. Ist ja schön, dass er liest.
Ich habe auch Filme, also so Comics und so weiter, Animes und so weiter geguckt. Die waren, also die kamen nicht aus der guten Abteilung in der Videothek.
Ja, ich weiß auch noch, vierte Klasse, da hatten wir Bastards Comics, das waren so Mangas. Ging um irgendeinen Dämonenkriegerritter, keine Ahnung.
Oh, geil, das aber ist ein Shop in Hamburg, ne?
Keine Ahnung, da in Munzburg hinten konnte man die, glaube ich, kaufen.
Genau den,
und die fanden wir Jungs halt voll cool, weil das ging nicht nur um ganz explizite Gewalt und dieser Rittertyp, der ständig irgendwelche krassen Dämonen zerhackt hat. Nö, dieser Rittertyp war halt auch ein geiler Fickbolzen und das fanden wir natürlich als vorpubertäre Jungs super cool. Oh ja, ist ja schön, dass der liest. Witzig, die Bücher liest man ja von hinten nach vorne.
Ja, wie gesagt, meine Eltern haben sich auch so gut wie nie irgendwas angeguckt, was ich damals irgendwie so konsumiert habe.
Nö.
Überhaupt nicht.
Einfach, das war einfach nur scheißegal.
Der tut mal was anderes.
Zurück zu McFarlane Toys und den News.
Genau.
Ja, die haben auf jeden Fall eine neue Reihe getroppt, die eventuell mit deinem Fallout 3 Remaster zusammenhängen könnte. Also es bleibt spannend, aber auf Spielzeughersteller ist immer Verlass, wenn es um Spoiler geht.
Ja, einfach so.
Für die ist es halt einfach auch zu teuer, um so einen Spoiler rauszuhauen, was dann einfach nicht stimmt. Also heutzutage vielleicht nicht mehr dank KI, aber ansonsten, wenn da wirklich was rauskommt, ist das so, es wurde ja schon mal produziert.
Ich habe vor allen Dingen mit der Macaulay Culkin Kaiserfigur, man denkt auch so, die machen dann einfach, ne? Ich glaube, bei allen anderen ist immer so ein Embargo und da gibt es einen riesen Aufschrei und bei so Spielzeugherstellern, wir releasen doch immer unsere Halbjahrespläne. Na klar schreiben wir das da rein.
Die Leute müssen doch wissen, was sie in einem Vierteljahr kaufen können.
Ja, ich glaube, Juni ist da angesetzt, ne?
Boah, ich weiß nicht mehr.
Das würde ja auch voll passen zu diesen Sommer Shadow Drops. Naja, ja, wir sind gespannt.
So ein Jahr nach hier, das hatten die Shadow Dropped, Oblivion, ja.
Ja.
Wir bleiben gespannt.
Wir bleiben auf jeden Fall gespannt.
Analoges Ödland.
Findet ihr eigentlich auch, dass das analoge Ödland-Überleitungsding vielleicht ein bisschen zu lang ist?
Es ist Banjo drin, das kann nicht zu lang sein.
Ist nicht so, ist genau richtig, ne? Ja, und von spannenden News geht's zu spannenden Dingen, die wir eventuell vorhaben, so oder eher ganz sicher, denn wir haben bald eine Sonderfolge zur zweiten Edition Fallout Wasteland Warfare, dem Fallout RPG Tabletop. Aber viel will ich dazu noch nicht verraten. Der gute Pfaffe ist involviert, aber lasst euch überraschen, was in den nächsten Wochen da kommt.
Ja. Ja, auf die Edition freuen wir uns richtig.
Da also sind so viele Elemente, die wir gehouseruled haben, die jetzt offiziell im Regelwerk sind. Und mit den verschiedenen Größen der Spielplatten und so, da kann man viel mitarbeiten. Finde ich sehr, sehr schön. Freue ich mich richtig drauf.
Ja, das wird geil. Das wird geil. Apropos freue ich mich richtig drauf. Ein Ort, den, wie du vorhin der Vault dann erst betreten hast im Zuge der Recherche, gehört der Tower bei mir dazu. Habe ich im Spiel, in meinem Durchgang völlig links liegen lassen. Aber wir wollen heute uns hier so ein bisschen um den Tenpenny Tower unterhalten.
Genau, dann lass uns doch mal einfach mal auf den Weg dahin machen, oder? Du magst die Überleitung nicht ins Hauptthema. Das habe ich schon in der Folge gemacht. Da hast du das auch weggelassen. Und dann hat halt Kelly dich darauf hingewiesen, weil Kelly hatte dann nämlich eine gute Überleitung in die Folge. Die wollte sie unbedingt bringen.
Es ist halt kein Banjo drin, kann ich nichts für.
Ja gut, müssen wir vielleicht in der nächsten Staffel mal nachholen. Ja Gerrit, gerne mehr Anmoderation. Ja. Du wolltest das heute machen.
Ja okay, boah, dann mache ich dachte, jetzt wird hier einfach losgeredet. Tenpenny Tower, der, also von außen finde ich, ist er so, dieses schöne, helle Gebäude, dieser Eiffelturm inmitten einer zerstörten Grünland, also in einer zerstörten, leicht grün angehauchten, wissen wir ja inzwischen, Umgebung. Und ja, finde ich, also mich hat er damals nicht gereizt, ich bin da nicht hin, aber im Zuge des Ganzen, jetzt habe ich mich tatsächlich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Und ja, Andy, was hat's damit auf sich? Was ist das?
Also wir wissen ja, wir sind in Fallout 3 in der Washington D.C. Area unterwegs und aus den Ruinen von Washington D.C. erhebt sich so ein Stalagmit der elitären Gesellschaft quasi. Wir haben wirklich flaches Ödland quasi mit ein bisschen Häuserruinen, das waren wohl mal die Suburbs von Washington. Und da erhebt sich halt wirklich so ein krasser Turm raus und hinter befestigten Mauern wird da eine Illusion der Vorkriegswelt geschaffen. Und es wird quasi durch so eine Elite der Horror des Ödlands ausgesperrt, um sich ja den angenehmen Dingen des Lebens zu widmen. Und das, finde ich, ist total spannend. Das war halt schon vor dem Krieg so ein Ferienresort für Reiche. Und ich gucke auch gerade White Lotus, das passt sehr, sehr gut. Also man könnte das Ganze natürlich noch größer spinnen, wie halt wirklich so ein Ferienresort mit Pools und irgendwelchen krassen Lagunenlandschaften. Da könnte man im Prinzip ein ganzes Spiel in so einem Resort ansiedeln. Fände ich auch richtig geil. Das war früher mal eine Plantage. Da denke ich dann in Amerika in dem Kontext immer an so Baumwollplantagen. Und das passt ja auch wieder zum Thema von Herrscher und Sklave oder Kapitalist und Ausgebeuteter und ne, man kann das immer weiterspinnen, passt natürlich immer gut ins Thema von Fallout und so ja auch dieses, jojo, wir führen hier unsere elitäre Reichengesellschaft und sperren einfach die Realität nach außen aus. Das passt ja auch sehr gut zu ja Superreichen unserer heutigen Welt. Und Inspirationsquelle für das Ganze ist der Popkulturschlager Land of the Dead von George A. Romero. Der Zombie-Papst hat ja damals mit Land of the Dead quasi einen neuen Teil seiner Zombie-Reihe geschaffen. Und da geht es ja auch ganz klar um dieses Thema. Ne? Wir haben das Fiddler's Green, das ist ja quasi so ein krasser elitärer Herrscherpalast, wo die Realität der Zombie-Apokalypse einfach ausgesperrt wird. Und da muss man schon in eine gewisse Vorkasse gehen, damit man überhaupt da akzeptiert wird. Und generell hat ja Romero immer in seinen Filmen auch krasse Gesellschaftskritik genommen, wo es im ersten, im Night of the Living Dead, um Rassenkriege ging am Ende. Es war ja eine Karikatur auf, Apartheid. So war es im zweiten Teil mit Dawn of the Dead natürlich eine klare Kritik am Kapitalismus und der Konsumgesellschaft.
Zombies im Kaufhaus genannt.
Genau, die Zombies zieht es magisch zu dieser Mall hin, weil sie sich an das erinnern, was sie in ihrem echten Leben auch getan haben, und zwar quasi sinnlos an Schaufenstern vorbeischlürfen, ob jetzt untot oder lebendig, eigentlich egal. Und im dritten Film Day of the Dead wurde eine Militärdiktatur angeprangert quasi. Sieht man auch ganz klar, denn das Machtgefälle, ne? Am Ende ist dann der Militär dem Zivilisten immer der Herrscher sozusagen. Und ja, in Land of the Dead ist es klar wieder diese Kritik von auch so einem, ja, dieser großen kapitalistischen Lüge, dass jeder das schaffen kann. Da siehst du auch bei Land of the Dead, dass dieser, wenn ich das alles noch zusammenbekomme, ist lange, lange her, dass ich den geguckt habe, aber der eine ist ja Fahrer von diesem krassen LKW, dieser fahrenden Festung, und dem wird ja immer versprochen, hey, du kriegst hier einen Platz im Fiddler's Green, du musst dich nur anstrengen, du kriegst das schon hin. Und selbst als er die Kohle dann zusammen hat, kriegt das ja am Ende nicht, weil er halt gehört halt nicht zu diesem elitären Gesindel, würde ich jetzt mal behaupten. Und daran ist der Tenpenny Tower ganz klar angelehnt, ne? Namensgeber ist Alistair Tenpenny. Und das ist im Prinzip ein britischer Flüchtling, Schrägstrich Unternehmer. Und der hat quasi das Potenzial dieses Gebäudes erkannt, als er es am Horizont erblickte. Und das ist auch sehr präsent, ne? Also es ist wirklich ein krasser Tower so, wo das ganze Ödland relativ flach und abgebrannt ist, sticht dieser Tower da wirklich heraus. Aber dieser ganze Lore, der sozusagen dahinter steht, wirft auch wieder ein bisschen Fragen auf über die zeitliche Anordnung von Fallout 3. Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal thematisiert. Das ist ja die Theorie gibt, dass eigentlich Fallout nicht 200 Jahre nach dem Großen Krieg angesiedelt sein sollte, sondern eher 20. Und das passt auch sehr zum Tenpenny Tower, weil in der Apokalypse von Großbritannien nach Amerika überzusiedeln, stellt einen ja nochmal vor ganz andere Herausforderungen. Und ich sag mal, der Herr Tenpenny kann ja auch in seinem Vorkriegs-, also kann ja auch noch so wohlhabend sein. Was bringt dir das für eine Reise von Großbritannien nach Amerika und dann da längs reisen und dann in Washington diesen Tower erblicken? Das klingt alles von der Lore eher so, als wäre er schon vor dem Krieg nach Amerika gekommen.
Definitiv, so. Ja.
Und das ist wieder so ein bisschen, witzigerweise haben sie es in Fallout London das nochmal aufgegriffen und zumindest lore-friendly erklärt, aber dazu gleich mehr von Kelly. Und ich steige da wahrscheinlich nochmal ein, weil ich tatsächlich ein bisschen Fallout London gespielt habe und das ja auch mein großer Streaming-Traum für die Zukunft ist. Ja, aber wer hier ist denn muss dieser ich, gute, ja bitte?
Aber auch hier muss ich sagen, in einem Remake, finde ich, von mir aus könnten sie diesen Tower noch größer machen. Noch, also gläserner und noch, also noch strahlender. Mit mehr Grün drumherum. Also von mir aus auch gerne richtig so eine kleine Gartenanlage, wie du ja sagtest, Pools oben auf den Dächern und so. Also, dass das noch krasser elitär wird.
Du hast 76 nicht gespielt, ne? Also da muss ich kurz mal aus 76 aus dem Nähkästchen plaudern. Da gibt es die White Spring-Anlage. Und ich glaube, das ist genau das, was du erklärt hast. So ein Riesenanwesen, geschützt von noch den alten Robotern. Und das ist alles noch richtig schön, und die Gräser wachsen noch alles, weil die noch von den Robotern gepflegt werden. Da ist ein Golfplatz, ein Tenniscourt, da gibt's alles von den Reichen. Und das, daran musste ich gerade voll denken.
Ja, genau, also dass sie wirklich so ein Ferienresort da draus machen, genau, ne? Das so fände ich halt auch cool. In Fallout 3 ist das ja quasi nur quasi dieser Vorplatz, wo die dann draußen an ihren kleinen runden Bistrotischen sitzen und am Sonnenschirm und Kaffee und Tee trinken quasi. Aber auch das, finde ich, ist einfach ein geiles Sinnbild, was man in einem Remake noch mehr verfeinern könnte. Also wirklich so dieses, dass man, die haben auch alle leicht an der Klatsche, ne? Also das fände ich halt auch ganz geil, wenn man da noch ein bisschen mehr reingeht. Wirklich, dass die schon so leichte Augenzucken haben, weil denen ja schon klar ist, was hinter der Mauer passiert. Aber die versuchen es halt auf Druck auszublenden, so, ne?
Ja, oder alle, also die, von mir aus könnten ja auch alle entweder dauerhaft Alkoholintus haben Oder irgendwie so der ein oder andere verhält sich halt öfter mal so ein bisschen Tabletten auch, ne?
Ja, das dass wird ja auch so ein bisschen impliziert, ne? Dass ja, die ja, alle ja, auch stark konsumieren, ne?
Es könnte aber für mich noch krasser sein, sodass du da einfach nie irgendwen siehst ohne Alkoholglas oder so.
Ja, fände ich halt auch wirklich, wirklich geil, ne? Irgendwie so, auch in der filmischen Umsetzung, ne? Wirklich so zitternd so Tee einschenken und einfach auf Krampf versuchen, die Realität auszublenden, während so Luftlinie 6 Meter von dir hinter der Mauer gerade irgendwie... keine Ahnung, eine Deathclaw irgendwelche Enklave-Söldner zerreißt oder so, ne? Ja, also das fände ich schon mega. So. Ja, genau. Also
lass uns lauter draußen, mit unseren
Champagnergläsern. Draußen hört man so das Trommelfeuer und Schreie und so, und drinne ist so irgendwie, da wird gerade eine neue Platte irgendwie aufgelegt und man versucht so Tee zu trinken und sich irgendwie so übers Wetter zu unterhalten. Das fände ich schon geil.
Aber ist das nicht heutzutage auch so? Die Reichen haben da auch kein Gefühl mehr, was wie die echte Welt ist.
Yes.
Ja, aber da muss ich jetzt kurz einhaken. Die haben Inseln. Also die kriegen das wirklich nicht mit. Also die haben Inseln, auf denen sie landen und ja. Flugplätze relativ dicht am Haus. Mhm, ja. Und auf diesen Inseln, ich meine, also das Schlimmste an allem, was momentan so an Sachen, sag ich ja jedes Mal wieder rauskommt, ist, dass diese ganzen Verschwörungsschwurbler alle recht hatten.
Naja.
Es gibt so eine Weltelite,
die Art und Weise, wie es gerne hätten, aber...
Ja, genau, also es sind keine Echsenmenschen. Aber
ja, nee, ich würde nicht so weit gehen sagen, dass die recht haben, aber immer so dieses, die Eliten, beziehen das halt nicht auf eine vernünftige Systemkritik, ne? Die verstehen halt diese Zusammenhänge nicht, ne? Die spinnen sich da so eine Mythologie zusammen. Die sind ja nicht so, dass sie wirklich in eine Kapitalismuskritik formen können, dass das ja was mit herrschender Klasse und ausgebeuteter Klasse zu tun hat. Das verstehen Rechte ja nicht.
Nein, bin ich voll bei dir. Ich spreche auch nicht von Rechten, sondern ich spreche so von diesen Schwurblern, die es so 2000er, 2010er gab, die ja immer so, es gibt so eine Elite, die uns alle beherrscht und für die stehen auch außerhalb jeglichen Rechts und oh, die machen, was sie wollen und die holen sich auch Sklaven und so, und wo ja alle immer so, ja, ne? Die müssen, das Ende ist nah und Trump gehört dazu, ne? Mit ihren kleinen Schildern durch die Gegend rennen, und heute haben die recht. 200 Bomben später auf dem Iran, die Leute ja, haben
aber
recht.
Aber gut, da gehörte nicht nur Trump dazu, ne? Da war Obama genauso mit drin, ne? Weil du eine Regenbogenflagge auf deine Bomben tapezierst, ist das nicht besser, ne? Just saying.
Okay. Back zum Tower.
Ja, es wird aber auch nicht besser.
Kelly, hau raus.
Ja, weil der nette Mr. Alistair Tenpenny, oh Gott, manchmal habe ich echt die Zunge im Weg. Der ist halt auch kein so guter Mensch, aber erstmal zu den Eckdaten. Wir haben ja schon gesagt, der ist in Großbritannien geboren, und zwar im tollen Jahre 2197. Und wie wir schon festgestellt haben, Großbritannien, DC, das ist ja jetzt nicht so um die Ecke. Da ist natürlich die Frage, wie er geschafft hat, sein Glück dann über See zu machen. Wie schon gesagt, natürlich. Das ist vielleicht die Zeit wieder, dass der eigentlich geplant wurde, 20 Jahre. Und dann haben sie sich entschieden, ja, wir machen 200 Jahre, aber wir lassen das alles drin.
Ja, das wäre halt auch irgendwie plausibel, ne? Vielleicht so als, ja, mittelalter Mann, erfolgreicher Unternehmer, expandiert nach Amerika und dann kommt der große Krieg. So, das wäre noch irgendwie so, okay, alles klar. Durch sein Reichtum hat er es irgendwie geschafft, den großen Krieg zu überleben, und dann versucht er halt mit seinen unternehmerischen Qualitäten sein Glück im Wasteland. Das wäre halt alles ein bisschen plausibler als, oh, der hat mal rübergemacht. Wie, der hat rübergemacht.
Ja.
Vor allem muss man sich ja auch vorstellen, wie furchtbar muss es denn in England gewesen sein, dass der sich gedacht hat, hey, ich habe den Scheiß jetzt überlebt, vielleicht ist in Amerika ganz geil.
Ja, ich wünschte, Fallout London wäre Kanon, ne? Das wäre echt so abgefahren.
Das definitiv, aber wir wissen ja auch zumindest, was Kanon ist, dass in Europa schon die Kacke lange am Dampfen war, bevor halt der Krieg losging.
Also genau, das würde halt so viel Sinn machen, das so anzusiedeln. Ja, das wäre halt so geil, das anzusiedeln, dass er schon vor dem Krieg rübergemacht hätte, und dann kam der große Krieg und dann war so, fuck. Und er hat es aber überlebt, und das würde alles so plausibel sein, ne? Also ich weiß auch nicht, ob die sich damit einen Gefallen getan haben, Fallout 200 Jahre später spielen zu lassen.
Ja, aber auch da kannst du ja einfach, also da könnte ich mir vorstellen, dass bei so einem Remake, egal in welchem Teil sie jetzt anfangen, dass sie da einfach versuchen, so ein bisschen auch Redline ein bisschen was gerade zu ziehen.
Das ja, alles so ein zumindest bisschen in die richtige mehr Erklärung Richtung. Zu liefern. Ne? Die werden ja. jetzt nicht, die werden jetzt nicht das ganze 180 Jahre früher spielen lassen, aber die könnten einfach mehr Informationen liefern, wieso, weshalb, warum, ne? Und dann auch vielleicht zu diesem Drogenvault ganz explizit sagen, die Leute, die da sind, das sind Raider, die sich da verlaufen haben. So. Und sich da, kann ja eine Raider-Gruppe sein, die da lebt und einfach auf Raubzüge rausgeht. So. Die ja, denken, sie genau. sind Vault-Dweller, aber sie müssen immer mal raus, um sich Vorräte zu holen. Das würde alles so viel plausibler machen, ne? Und Tenpenny kann man ja auch sagen, ja, klar, ey, Fallout London, der hat drüber gemacht, weil er da nichts mehr zu holen hatte und da das Eye of London gesprengt hat. So. Das sind so Sachen, das könntest du ja alles einbauen, aber es gibt in Fallout 3 einfach für viele Sachen einfach gar keine Erklärung. So. Ja, hier, der Vault war für 18 Jahre ausgelegt. Ah, okay, und warum ist das da immer noch so nach 200 Jahren? Egal.
Das schreiben wir jetzt nicht nochmal um. Das ist schon eingesprochen, das lassen wir jetzt drin.
Ja. Habe ich jetzt auch gehört, viel ist rausgeflogen, weil diese ganzen Sprachfiles zu groß waren. Klar, damals kamen Spiele noch auf CD-ROM raus. Das war natürlich eine ganz andere Herausforderung, ne? Da habe ich lange nicht drüber nachgedacht.
Du hattest halt begrenzten Platz, ja.
Ja.
Weil muss spätestens halt nach zwei war Feierabend.
Wie ja. ich auf meiner Festplatte.
Ja, ich brauche auch langsam wieder mehr Speicher.
Ja.
So viele Spiele, die ich spielen möchte.
Ach so,
nein, Andy meinte die andere Festplatte.
Ja, das sowieso, weil die ist eh immer voll.
Da kann man ja ab und zu was löschen.
Nichts mehr zu holen.
Neun Bier und dann hast du wieder
aber
den Platz.
Aber zurück zu Ali Treppe, alias Ali Star.
Oh, der hat wehgetan.
Da oben, ja, ne?
Ja. Ali Treppe.
Ali so, Treppe. Ja, auf jeden double. Fall, wir wissen nicht viel über ihn. Also, wie er reich geworden ist, kein Plan. Überhaupt von seiner Vergangenheit, außer dass er halt aus Großbritannien stammt. Er hat eine Söldnergruppe. Immer mal ein paar Expeditionen im Ödland. Ah, da, genau. Das ist auch ein wichtiger Punkt mit den Expeditionen im Ödland, weil er hat nämlich eine nach Fort Konstantin gemacht, um eine, oh Gott, ich muss mich immer entscheiden, ob ich Power Armor oder Power Rüstung sage, um eine Power Armor zu bergen. Warum man Power auch nicht übersetzen konnte.
Power.
Ja. Das ist aber auch nicht so gut gelaufen. Einige Söldner haben ihr Leben verloren und einer wurde gulifiziert. Aber zu dem kommen wir noch, weil der ist wichtig. Der hat nämlich durch die ganzen Geschichten nämlich einen richtigen Prass auf Tenpenny. Das fand er, die ganze Geschichte fand er nämlich nicht so gut, was da passiert ist. Ja.
Aber der Name ist eigentlich viel wichtiger. Ist super geil. Ja. Gute popkulturelle Referenz.
Mr. Crawley?
Ja, ist ein Song von Black Sabbath.
Oh.
Oder war das von Ozzy Osbourne solo? Oh, jetzt wird's peinlich.
Oh.
Ah, ist von Ozzy Osbourne solo tatsächlich. Und natürlich Ozzy Osbourne ist natürlich auch Prince of Darkness und dann ist natürlich so ein Ghoul mega witzig, dass sie den Mr. Crowley nennen.
Ich muss immer an den Supernatural denken bei Crowley.
Das ist wahrscheinlich auch eine Referenz zu Ozzy Osbourne.
Ist sehr wahrscheinlich eine Referenz da drauf, würde ich fast behaupten. Genau, aber der Tenpenny, der ist einfach, der kennt halt nichts, der kennt keine Skrupel, die Schäden, die er mit seinem Handeln anrichtet, völlig egal. Der Kerl ist einfach durch. Der hat einfach kein Gewissen mehr. Aber gut, wenn du Fuck You Money
also
hast,
ganz,
ist
ganz,
dir
ganz
auch
kurz,
halt einfach
Kelly,
alles egal.
Ganz kurz, Kelly.
Ja.
Du wusstest nicht, dass das eine Referenz zu Ozzy Osbourne ist?
Nee. Lustigerweise
wusstest,
nicht.
Ach, weil Okay, dann müssen wir, okay, das war, ich dachte, da gehst du jetzt nochmal drauf ein. Wir werden bestimmt nochmal über Mr. Crowley sprechen, aber der Song Mr. Crowley von Ozzy Osbourne geht um einen britischen Okkultisten.
Oh.
Und der heißt Mr. Crowley und ratet mal, wie der mit Vornamen heißt.
Sag nicht Alistair.
Alistair. Ja.
Was ganz witzig ist, weil der wiederum, also dieser Song, sich eigentlich auf Kurzgeschichten aus der Cthulhu-Welt bezieht, die ja ganz, ganz viel auch sowohl in England als auch in Amerika ganz, ganz viel spielen und da auch ganz, ganz viele Reiche sich halt dem Okkultismus hinwenden und sagen so, oh, das ist endlich mal ein Hobby, was Spaß macht.
Das ist spannend. Generell, wir werden uns, also Mr. Crowley, ich finde die Geschichte über den echten Alistair Crowley halt super spannend. Aber das wäre tatsächlich einer meiner Picks für die nächste Halloween-Folge gewesen. Gucken wir mal.
Ja,
für eine schön. Ganze Folge ist der Charakter zu dünn, da gibt's zu wenig, aber mit Bezug auf das, auf den Song und das damit reale Vorbild finde ich das sehr, sehr spannend und dann diese Connection zu Alistair Tenpenny zu schlagen, ja. Aber ist mal wieder so typisch Fallout, ne? Es ist so, popkulturelle Referenzen sind einfach, die müssen einfach da drin sein, sonst funktioniert Fallout nicht.
Boah, das spritzt ja dir regelrecht ins Gesicht, diese ganzen popkulturellen Referenzen. Ich weiß gar nicht, wie viel in 4 gibt und in New Vegas, aber da werden wir dann wahrscheinlich auch uns eines Besseren belehren, wenn wir mal so weit sind.
New Vegas gibt sehr, sehr viele. Ich glaube, bei Teil 4 sind eher amerikanisch-historische Referenzen der Fall.
Ja, das sowieso.
Tatsächlich. Da wird ganz viel ja auf die amerikanische Geschichte, auf Bürgerkrieg etc. Bezug genommen. Aber da, das, bis wir da sind, mein Gott, dafür gehen noch 3 Staffeln NukaCast.
Mindestens. Ja, aber zurück zu unserem Freund, dem Mr. Tenpenny. Der ist auch, wie ich ja gesagt, der ist so durch. Der hat auch Sklaven. Der, dem ist alles, wie schon gesagt, der hat Geld, sonst was, dem ist eigentlich alles egal. Was so ein bisschen sein Wendepunkt war in seinem Leben, war das Treffen Mr. Brooke, weil Mr. Brooke war dann seine rechte Hand.
Mr. Brooke ist der aus dem Fiebertraum. Mr. Burke.
Ah, Burke. Oh Gott.
Musst du mal an William Birkin aus Resident Evil denken.
Aber ich mochte Birkin mehr. Der ist dann so seine rechte Hand geworden und Problemlöser und Multitalent. Aber wir haben ja über ihn ja auch schon ein bisschen gesprochen in der allerersten Folge, wie wir über Fallout 3 gesprochen haben. Mhm. Nee, nicht in der allerersten, in der zweiten muss es gewesen sein.
In der zweiten, Über den Megaton trifft man Megaton. Ja auch erstmal auf ihn. Ja.
Heute ist mein Hirn ein bisschen weich, warum auch immer.
Hey, finde ich danach die Anspielung, dass er ja super gerne, also seine Suite super selten verlässt, aber gerne auf seinem Balkon steht.
Und schießt, ne?
Und dann da unten Sachen erschießt, ne? Und wer stand noch gerne auf seinem Balkon und hat gerne einfach wahllos Dinge erschossen, vor allem die in einem Lager umhergelaufen sind?
Ich finde es jetzt ein bisschen fraglich, dass du Dinge zu den Menschen sagst, aber
er hat ja nicht
auf Menschen geschossen. Du bist Deutscher, mein Gott.
Er hat ja auch alles geschossen, historisch, was da rumgelaufen ist.
Ja.
Ich glaube, der hat es noch nicht mal richtig gesehen, auf was er geschossen hat.
Ja, aber also, ich habe auch so ein bisschen die Schindlers Liste-Referenz da drin gesehen, tatsächlich. Aber witzigerweise, tragischerweise, ich habe mir während dieser Folgenrecherche wurde mir bei Instagram was eingespült über so Reiche, die so Scharfschützen-Safaris in Sarajevo zum Jugoslawien-Konflikt verkauft haben. Da haben die halt wirklich einfach auf Zivilisten in Sarajevo geschossen.
Oh, ernsthaft?
Gab's tatsächlich. Wurde jetzt, glaube ich, gerade auch jemand wieder verurteilt für. Das ist halt immer alles gar nicht so weit hergeholt, ne?
Aber ich finde, du kannst immer gar nicht so krank denken.
Ich finde, bei Fallout ist es halt so crazy. Wir haben dieses super finstere Universum quasi mit diesem viele sehen bei Fallout immer viel diesen Humor, ne? Also da, das ist für mich immer so ein bisschen, wo ich immer so denke, ey, Fallout hat aber mehr Stärken als den Humor. Da klar ist das immer lustig mit dem Vault Boy und der explodiert dann irgendwie oder kriegt irgendeine Pilzinfektion, was weiß ich. Aber ich finde an Fallout, die große Stärke von Fallout ist eigentlich die Tragik, wenn die reale Welt zitiert wird, weil das ist so nuancenreich. Ne? Manchmal wird es dir wirklich wie so ein nackter Arsch ins Gesicht gedrückt. Bei anderen Sachen ist es halt so ganz feine Dinge. Und da finde ich,
trotzdem steckt ja diese Kritik wirklich in jedem Punkt drin.
Und da setzt sich Fallout extrem ab von anderen Videospieluniversen. Ne? Also das finde ich wirklich beachtlich, wie offensichtlich da halt Dinge aus der realen Welt referenziert werden und da sind die anderen Fiktionen, finde ich, viel voraus, ne? Wo bei anderen Sachen immer so, okay, da muss man schon ein bisschen sich Mühe geben, um die Interpretation da irgendwie rauszuholen, aber bei Fallout halt ist das nicht, schon ne? so.
Ja. Also ich finde so Resident Evil, da brauchst du nicht viel interpretieren, was die an Gesellschaftskritik darstellen wollen.
Boah, aber Resident Evil ist auch viel, viel, viel Bullshit, ne? Also bei Resident Evil merkst du halt auch viel, dass das eine japanische Produktion ist.
No front,
aber das ist auch immer so bei Dark Souls, ne? Super finster, super krank. Und dann ist da eine sprechende Katze in der Burgruine. Und dann merkst du wieder, ach ja, das Spiel kommt aus Japan.
Ja, aber auch Resident Evil hast du ja quasi diese Kritik, also diese leicht zu identifizierende Kritik, wenn einfach die Reichen glauben, sie können machen, was sie wollen, und die Forschung einfach auch glaubt, sie kann machen, was sie will.
Aber mir ist Resident Evil da ein bisschen zu plump.
Ja, genau, das meine ich ja. Das ist einfach so, das ist dieses, guck da, das ist, ne, wir finden, das kann passieren, wenn das passiert. So.
Ich finde, bei Resident Evil ist halt auch die Linie zwischen Gut und Böse sehr klar gezogen.
Genau,
ne?
Richtig. Und das hast du bei Fallout halt gar nicht. Fallout ist nicht schwarz-weiß, das ist halt alles grau.
Und grün.
Alles grün. In ganz kranken freaking Schattierungen. Wir wissen auch,
seit ekliges Kelly, Olivgrün.
Seit Kelly sehr genau, die das jede zweite Folge wieder erwähnt, warum das so ist.
Hey. Aber, ich mag aber das Grün.
Das ist halt einfach so krass. Und bei solchen kleinen Details denke ich so häufig, ne? Entweder, wie gesagt, meine Anspielung war jetzt tatsächlich wirklich Schindlers Liste und an den KZ-Aufseher, der einfach da oben stand und naja, auch das ist ja real passiert. Ne? Einfach morgens, weil ihm war halt langweilig, dann er Leute mit seinem Sniper erschossen hat und so weiter. Ja. Aber wenn du sagst, das gab's auch, dann ist das halt einfach, das ist so pervers dann einfach, ne?
Das ist einfach, wir leben halt in einer Welt, wo mit Geld im Prinzip alles möglich ist, ne? Also jetzt gerade ganz prominent natürlich die Epstein-Files. Wenn du genug Kohle hast, kannst du im Prinzip jede Schandtat begehen. Und du siehst ja auch mit offensichtlichen Beweisen, am Ende doch scheißegal. Ja. So, machst halt trotzdem. Und das ist einfach, du sagst einfach, nö, wollen wir uns nicht mit beschäftigen? Was fragt ihr überhaupt danach? Läuft. Kannst alles machen, ne? Und das ist einfach, ja, wo bleibt da die Gerechtigkeit, ne? Und dann, ja.
Ja, im Grunde ist das ja auch die Kernessenz von Tenpenny Tower. Ne?
Ja.
Es gibt keine Gerichte mehr. Also sollte Tenpenny verurteilen?
Man kann ja im Tenpenny Tower für Gerechtigkeit sorgen, meiner Meinung nach.
Stimmt. Du kannst den aufmischen.
Ja, aber ein bisschen was zu seiner Person nochmal. Also er geht gerne auf seinen Balkon und schießt Warlof aus Kreaturen und Personen im Wasteland mit seinem Scharfschützengewehr. Ich finde auch so geil, wie er aussieht, ne? Das sollten wir vielleicht auch mal beschreiben. So geile Reiterstiefel, Pluder-Reiterhose in weiß, Bordeaux-roter Anorak mit fettem seidenem Einstecktuch und so.
Der ist halt original britisch, ne? Also der ist halt eine Mischung aus englisch-britischem Reiteroffizier und jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Aus Goldständer, wie hieß er noch?
Austin Powers?
Austin Powers, genau. mit diesem Plüschhemd und den Seidenklamotten und so weiter.
Ach so.
Original, ja. War für mich original. So eine Mischung aus genau den zwei
stimmt,
Sachen.
Ja. Er trifft sich immer mal mit der Tower-Prostituierten Susan Lancaster. Und er ist im Prinzip immer breit. Er prahlt auch damit, dass er einfach seit Jahren nicht mehr trocken war. Er musste auch schon wegen Geschlechtskrankheiten behandelt werden.
Wen wundert?
Einfach, ein Lebemann. Und geil finde ich auch, dass halt angeteasert wird, dass der, obwohl er so viel Kohle hat, komplett unkultiviert ist, ne? Also, dass der wirklich kulinarisch, er will immer ungesalzene Iguana-Bite-Sandwiches und lässt sich auch zu nichts anderem hinreißen.
Ja gut, jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, soll das jetzt eine Anspielung darauf sein, dass Engländer einfach gar nichts von kulinarischer Küche verstehen?
Ja,
und gerne einfach nur Sandwiches essen?
Das könnte sein, aber Flash Forward, es wird gemunkelt, es gibt Präsidenten in Amerika, die Eishockey-Olympia-Teams mit Cheeseburgern abspeisen. ich glaube einfach, Menschen, die immer denken, mit Geld ist alles möglich und auch so aufgewachsen sind, die haben ja wenig Chance, auch sich wirklich selbst zu erfahren und
ja,
entwickeln sich auch kulturell, und damit geht auch das Kulinarische einher, oft nicht besonders weit.
Ja, dem stimme ich jetzt mal eins zu eins genauso zu.
Ich finde es auch großartig, wie du das beschrieben hast.
Ich versuche mich hier möglichst gewählt auszudrücken.
Vor allem hatten sie ja auch eine ganze Menge von diesen von diesem Urgericht der amerikanischen Küche übrig, weil der weibliche Teil des eingeladenen, der eingeladenen Teams ja gar nicht gekommen ist.
Nee, die wurden ja aber tatsächlich von so einem 5-Sterne-Michelin-Irgendwas-Restaurant gratis verköstigt, weil der gesagt hat, McDonald's geht gar nicht. Sehr, sehr geil. Gute Geschichte auf jeden Fall.
Das habe ich auch gelesen, ist auch so großartig.
Ja, allerdings ich versuche mich hier auch wirklich immer, wenn es um solche Themen wirklich vernünftig auszudrücken, weil in meinem Kopf ist das Thema Guillotine immer nicht weit, wenn es um solche Menschen geht, aber ich möchte das hier nicht so raushängen lassen.
Jetzt muss man allerdings dazu sagen, ich habe in einer Hamburger Multifunktions-Arena mal gearbeitet und durchaus auch Backstage, in der auch diese besagte Sportart betrieben wurde. Ja. Wenn die Heimmannschaft gewonnen hat, in einem internen Restaurant wurde die auch verköstigt an einem für sie bereitgestellten Buffet direkt nach dem Spiel. Wenn du mal gesehen hast, wie die essen, dann willst du auch gar nicht, dass die in dem neu gebauten, noch nicht fertigen goldenen Ballsaal sitzen und also das möchtest du nicht, weil nein, das ist, glaube ich, das ist in Ordnung.
Wenn, das sind gute Leute, die haben ja auch ordentlich Leistung gebracht und machen ja auch
genau,
ein bisschen
richtig, genau,
Sport,
aber dann
hast
du
Kalorien.
Okay,
da brauchst
du, ist das aber vielleicht
Energie.
Auch okay, wenn Richie Rich seinen eigenen Hamburgerladen in seinem Haus hat und den dann halt davon 3 Mac-Menüs serviert.
Hm.
Ich hoffe, die können deutlich besser essen, aber das war schon freakig, das zu sehen, wo du so denkst, so bei euren Gehältern so einen kleinen Benebenkurs, wofür seine Gabel da?
Meinst du, so ein deutsches Eishockey-Team verdient so gut?
Ja, also nein.
Also es ist ja auch schon ein krasses Gefälle, ne? Wenn man sich so überlegt, dass selbst beim FC St. Pauli einige Spieler, beziehungsweise da war auch hier der Boll, der immer noch Polizist war und trotzdem nebenbei im Profiverein gespielt hat. Das, also, ich glaube, das ist schon krass, dass es da echt so einen krassen Gap gibt zwischen wirklich Erstligaverein, der auch standardmäßig erste Liga spielt, wo wirklich Millionen Gehälter gezahlt werden. Wie nennt man das bei Sportlern? Ich weiß es nicht. Gagen? Was machen die da eigentlich? Was machen die Sinnvolles? Schon. Keine Ahnung.
Den wird zugeguckt. Also ist es eine Gage, ja.
Ja.
Ist eine Aufwandsentschädigung.
Viel, viel wichtiger als Krankenschwestern oder Handwerker oder.
Ja, wo,
naja,
wo,
egal. Anderes Thema. Wollen wir.
Du musst halt für den nächsten Teil immer noch erwähnen: inzwischen leitet Tenpenny das ganze Ding nicht mehr, sondern der hat alles übergeben an seine rechte Hand. Und das ist Mr. Burke.
Aber er wird selber nie zugeben. Es ist mehr er ist
alles
natürlich noch
Ideen.
Die Galionsfigur
natürlich.
Da.
Natürlich.
Aber er hat so eine Art Grimak-Schlangenzunge, die ihm alles einsäuselt, was so geht.
Aber
ja, wir
muss,
gehen über. Ja, bitte.
Warte, aber bevor wir übergehen, muss ich noch eins loswerden. Ich finde das großartig, wie du das in dem Skript beschreibst mit: er wird immer spleeniger. Ich finde das großartig.
Ja, aber das ist auch so ein bisschen, wie ich das rauslese. Ich finde besonders bei Fallout 3 du kriegst so wenig Informationen, aber die sagen halt so viel, ne? Man hat so viel Spielraum für Interpretation. Und tatsächlich finde ich, wie die anderen Bewohner über Alistair Tenpenny reden, sie sind ja schon so, okay, uns ist schon klar, der hat hier den Hut auf. Wir sollten nicht zu schlecht über ihn reden, aber sie lassen das immer so einsickern. Naja, wir haben hier im Restaurant immer einen Tisch für ihn reserviert, aber er sitzt halt hier nie, weil er immer nur dieses ungesalzte Scheiß-Sandwich möchte auf seinem Zimmer, so.
Ja, aber auch da liebe ich es halt. Du merkst halt, das ist ein Rollenspiel seiner Zeit. Das lässt dir halt auch noch ganz viel Freiraum für Fantasie. Also, das erzählt dir nicht explizit Sternchen, der wird immer komischer, Sternchen zu, sondern das wird dir halt einfach so, genau,
der ist für alle, die es jetzt noch nicht verstanden haben, hier ist nochmal eine Cutscene, wo seine Hintergrundgeschichte erklärt wird.
Ganz kurz.
Wir fassen das nochmal für euch zusammen. Wartet mal kurz.
Genau. Genau. Bevor wir zu Mr. Burke gehen, wir haben gar nicht über Fallout London geredet. Da trifft man, also das ist natürlich ein Fan-Mod, möchte ich unterstreichen. Unbedingt spielen. Als ich bei Basti Drakenhof zu Besuch war, habe ich Fallout London angezockt. Und ich will das unbedingt streamen. Es ist noch gut buggy, aber das kann auch eine Hommage an Bethesda sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber da kommt Alistair Tenpenny als Questgeber vor. In jungen Jahren, das spielt ja zwischen Fallout 2 und 3. Korrigiert mich, Klammer auf, Phil, Klammer zu, wenn ich jetzt was Falsches erzähle. Aber das spielt zwischen Fallout 2 und 3 und da treffen wir Alistair Tenpenny tatsächlich in London wieder. Ist natürlich alles nicht Kanon, aber lore-friendly, würde ich jetzt mal sagen. Und da ist er Questgeber und es gibt auch Teaser auf seinen späteren Sinneswandel, weil wir haben ja in Megaton schon darüber gesprochen, dass diese Stadt dem Tenpenny ein Dorn im Auge ist, weil das ihm den Ausblick am Horizont verschandelt. Und auf das Thema gehen sie bei Fallout London tatsächlich ein. Und wer schon mal in London war, kennt bestimmt dieses große Riesenrad, das Eye of London. Und das möchte der gute Tenpenny dort sprengen. Aus ähnlichen Gründen. So viel dazu, aber spielt Fallout London unbedingt selbst. Einfach Wahnsinn, was so ein Mod alles kann. Und ich schätze Fallout 4 tatsächlich für viele Dinge. Aber ich muss wirklich sagen, Fallout London würde ich dem Ganzen doch vorziehen. Also das ist für mich das bessere Spiel. Aber ist natürlich am Ende Geschmackssache. Rüber zu Mr. Burke. Wir hatten schon gesagt, am Ende ist Tenpenny inzwischen nur noch, der ist inzwischen 80 und ist inzwischen nur noch eine Marionette. Und Mr. Aber Burke leitet Alter. Das Ganze. Den hat er irgendwie kennengelernt. Wie da die ganzen Hintergründe sind, ist nicht so ganz klar. Das ist auch ein ziemlich mysteriöser Charakter, über den richtig wenig bekannt ist, aber den treffen wir im Spiel sehr, sehr früh. Nämlich wenn wir in Megaton in die Kneipe gehen, in diesen Saloon, sitzt er da und sabbelt dich auch sofort an. So. Tenpenny selbst hat Mr. Burke kennengelernt, als er Söldnergruppen zum Schutz des Towers suchte. Also er hat ja diesen Tenpenny Tower. Ich weiß gar nicht, ob man erfährt, wie das Ding früher hieß. Ich glaube nicht. Den hat er ja befestigen lassen, um da halt diese Festung für Eliten zu gründen, sozusagen. Und er hat ziemlich schnell rausgefunden, dass der gute Mr. Burke, der ist optisch so ein bisschen, ja, wo wir auch schon bei William Birkin waren, er sieht ein bisschen aus wie Mr. X aus Resident Evil 2, ne? Mit diesem Hut auf und so. So von dieses ganze Gehabe, relativ plaine Optik so. Naja, eigentlich sieht er mehr aus wie Michael Jackson in dem Billie Jean Video. Aber Hütchen auf, weißen Anzug. Und Tenpenny hat ziemlich schnell gecheckt, dass Mr. Burke sehr, sehr gut da drin ist, ihm jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Beziehungsweise, wenn es den Lippen so ein bisschen schwerfällt, einen Wunsch zu vokalisieren, hat der Mr. Burke das offensichtlich auch ziemlich gut drauf, das zu interpretieren, was der Tenpenny gerne hätte. So. Und so konnte der Tenpenny sich bald hauptsächlich auf seine Wasteland-Safaris konzentrieren. Und dementsprechend, ja, konnte der Burke im Prinzip schalten und walten, wie er wollte. Und das Ganze wurde immer direkt als Befehl oder Wunsch von Alistair Tenpenny ausgelegt. Alistair hat irgendwann mal in einem Gespräch erwähnt, dass ihn Megaton doch irgendwie stören würde am Horizont. Aber wirklich so beiläufig, ne? Und Ja, da hat Mr. Burke gesagt, alles klar, hatte eh immer schon mal wieder Bock, eine Atomexplosion live zu sehen. Der Tenpenny hat aber gleichzeitig auch gesagt, er hätte die Stadt gerne vorher evakuiert. Also er ist schon noch so, dass er sagt, okay, das sind ja hauptsächlich Menschen, die da leben.
Gegen die habe ich nichts, muss nicht alles wegmachen.
Genau, man könnte die ja irgendwie integrieren oder zumindest umsiedeln. Aber am Ende war es ihm dann doch egal. Also, wie das immer so ist. Daraufhin hat sich Mr. Burke nach Megaton begeben, um halt mehr über die Siedlung zu erfahren und vor allem über die Bombe, die im Zentrum dieser Siedlung liegt. So. Der saß halt viel in der Kneipe. Es wird auch gesagt, dass er sich noch in diesem Restaurant da rumgetrieben hat, aber das ist im Spiel halt nie, also das siehst du halt nicht. Er sitzt eigentlich immer nur in dem Saloon. Und für den Sheriff von Megaton war das auch von Anfang an irgendwie Dorn im Auge. Der kam ihm die ganze Zeit irgendwie komisch vor. Und deswegen war halt auch immer so, okay, alles klar, da habe ich ein Auge drauf, aber er konnte ihm halt nichts beweisen und deswegen haben sie ihn da halt toleriert. Er war halt so eine shady Person, aber es war nie so, dass er gesagt hat, okay, der schadet hier der Community, ist halt ein komischer Typ, aber der macht ja nichts, so, ne? Sorgt aber auf jeden Fall für Unbehagen. Konnte ihn aber ohne Beweise halt nicht überführen und gar nichts, außer ihn im Auge zu behalten. So, in dem Moment, wo du als Lone Wanderer, als Hauptfigur in Fallout 3 den Saloon betrittst, spricht dich Mr. Burke halt auch direkt an und gibt dir den Fusion Pulse Charge und damit kannst du die Atombombe scharf schalten, die da im Kern von Megaton liegt. Du kannst dann natürlich den auch anscheißen bei Sims, bei dem Sheriff. Dann gehst du halt quasi den guten Weg, in Anführungsstrichen, und kannst ihn überführen. Wenn du Mr. Burke dann rechtzeitig erschießt, kannst du sogar Sims das Leben retten, weil in dem Moment, wo man den Saloon verlässt und Sims ihn verhaftet bzw. rausschmeißt aus Megaton, wird Burke Sims erschießen. Das kannst du aber verhindern, indem du ihn im Saloon schon abknallst. So. Das ist ja aber alles optional. Wir wollen nur einmal auf dieses Quest ein bisschen eingehen. Wenn du weiblicher Charakter bist, kannst du mit Black Widow Perk, kannst du Burke auch verführen. Dann wirst du auch lange, lange Zeit Liebesbriefe von Mr. Burke bekommen, bis am Ende er Schluss macht, weil du nicht drauf eingehst. Auch witzig. Wenn du sein Quest ablehnst am Anfang, die Stadt zu sprengen, dann hetzt er dir Auftragsmörder auf den Hals. Auch witzige Side-Note. Der scheint also crazy Kontakte zu haben auch. Ja, an sich, man weiß nicht viel zu Burke. Ist ein shady Character, der anscheinend krasse Verbindungen hat und irgendwie alles möglich machen kann. Warum auch immer, ist er vielleicht ein Agent der Enklave? Wer weiß, wer weiß. In dem DLC Point Lockout ist so eine Traumsequenz und da trifft man Mr. Brake. Der sieht genauso aus wie Mr. Burke und lehnt an einer riesigen Atombombe. Das ist in so einer Traumsequenz auch so ein kleiner Hint. Vielleicht vermischt der Lone Wanderer da echte Erfahrungen mit der Traumwelt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Mr. Burke auf jeden Fall irgendwie spannender Charakter. Gibt's auch in Fallout Shelter. Das ist natürlich alles nicht so richtig Kanon, aber ich finde immer irgendwie witzig, wenn man irgendwas zu dem erfährt. Das sind immer so Charakter, wo ich mir wünsche, ey, bitte, bitte lass den nochmal irgendwo zumindest in irgendwelchen Aufzeichnungen auftauchen in späteren Spielen, weil ich das einfach mega interessant finde. Solche Leute werden da gedroppt, haben irgendwie so eine Mystery-Aura und dann sind sie wieder weg, so, ne?
Voll schade.
Ja.
Der Tenpenny Tower. Jetzt haben wir ja ganz viel über die Bewohner gesprochen. Müssen wir ein bisschen über das Ding an sich reden, ne? Also
da wohnen noch mehr Leute außer Alistair Tenpenny und Mr. Burke. Ne?
Genau, also eigentlich
wirklich viele dieses, Leute.
Genau, eigentlich ist das nur ein dreistöckiges Gebäude mit einem echt großen Balkon.
Nicht coole WG.
und einem Küchenchef, der immer sagt, ich habe für ihn gekocht, aber er will nur scheiß Sandwich. Deswegen ist das auch völlig okay, dass Mr. Burke alles macht, weil mehr gibt's auch nicht. Nein, nachempfunden meines, also es gibt jetzt keinen wirklichen Verweis von den Herstellern, von den Machern oder so, dass sie das daher haben. Aber meines Erachtens ist das Ding original dem Ulysses S. Grant Hotel in San Diego nachempfunden, das tatsächlich super ähnlich aussieht. Und halt legendär ist, weil da solche Leute wie Charles Lindbergh, Albert Einstein und so weiter abgestiegen sind. Ne? Also das ist tatsächlich Top-Adresse in den USA und gehört auch mit zu den Top-10 Luxury-Hotels, die man sich mal angeguckt haben sollte. Innen genauso, von innen sieht das Ding tatsächlich auch sehr ähnlich aus, so von der Eingangshalle und so. Du hast so dieses typische amerikanische, ne, eine riesen Eingangshalle, riesen Kronleuchter, mit offener Galerie in der ersten, in den oberen Etagen, mehrere Treppen hoch und so weiter und so fort. Hat so ein bisschen, ja, wie soll man den Stil benennen? Gibt garantiert irgendeine Richtung, aber jeder, der schon mal ein bisschen Batman geguckt hat und sich so ein bisschen mit der Stilrichtung dieser Gebäude, so eine Mischung aus Gotik, Anglizismus und irgendwie so integrierte Marmorsäulen aus der Antike und so weiter, der kann sich was darunter vorstellen. Und jetzt gibt's da auch auf mehreren Etagen kannst du tatsächlich verschiedene Locations dir angucken. Was ich ganz witzig finde, es ist halt, wie wir ja schon öfter sagen, es ist halt ein Spiel seiner Zeit. Diese Locations unterscheiden sich tatsächlich zum Großteil durch das Schild, was draußen dran hängt und durch die Leute, die du da drin triffst und dann ein bisschen Inneneinrichtung. So hast du zum Beispiel die Federalist Lounge, eine tatsächlich edle Bar im Erdgeschoss des Ten Penny Towers. Und hier haben wir einen Protekton namens Shakes, was natürlich geil ist, dass der jetzt Barkeeper ist. Shakes. kann dir auch genau das mischen. Und den kannst du aber tatsächlich auch über ein Terminal, was da ist, gehackt werden, was ja auch wieder so ein witziger Hint, ne? Also du kannst an das lokale Terminal dort gehen, das kannst du hacken und dann kriegst du tatsächlich einen Discount bei Shakes, weil du, also dann kommst du günstiger an die Sache ran. Finde ich so lustig. Also hab ich selbst nicht gemacht, wie gesagt, ich, ne? Aber finde ich eine witzige Idee. Dann kannst du in die Boutique Le Chic, auch hier natürlich, naja, wir haben wieder französische Namen, das ist ja, da stehen Amerikaner ja sowieso drauf, aber wieder so, ja, die Boutique ist halt schick, deswegen heißt sie Le Chic, betrieben von Lydia Montenegro. Und hat tatsächlich, das ist ein Gemischtwarenladen, also zumindest sieht es so aus, ne? Das ist jetzt nicht so eine Boutique, wie wir uns das vorstellen, aber das ist halt das, was die sich darunter vorstellen, ne? Da kannst du auch Sachen für deine Suites erwerben und ganz viele andere Sachen. Und wie gesagt, Gemischtwarenladen, da kannst du alles Mögliche kaufen. Und du kannst aber tatsächlich auch, wenn man geschickt ist, so ein bisschen, du kannst die Kasse leer machen. Na, wenn man dafür sorgt, dass Lydia aus Sicherheitsbedenken den Tower verlässt, dann ist da halt keine mehr und dann kannst du das machen. Nee,
sie verlässt den Tower, wenn du die Kasse leergeräumt hast.
Ah, so funktioniert die Quest. Also du räumst die Kasse leer und dann denkt sie, oh, ist aber unsicher hier. Und dann denkt sie,
ach du Scheiße, was ist das denn hier? Ist ja wie in der Bronx.
Das finde ich tatsächlich noch witziger, dass sie dann auch gleich auszieht. Das ist der mitunter sicherste Platz im gesamten Wasteland.
Dann gehe ich lieber ins Wasteland.
Oder? Ja, wenn mir hier die Kasse leergeräumt wird.
Ich wurde beraubt, ich gehe ins Wasteland.
Aber wenn wir ehrlich sind, kennen wir ja alle. Ne? Also, wem geht das nicht so? Oh, mir wurde die Brieftasche gezaut. Na, zieh ich halt nach Sachsen. Ins Wasteland. Witzig ist, da kommen wir glaube ich später nochmal zu, aber ich erwähne es hier schon mal, man kann halt, wie Andy schon mal angeteasert hat, man kann halt Gerechtigkeit walten lassen in dem Tenpenny Tower und es geht ja insgesamt auch so ein bisschen darum, ne, die Elite will so unter sich sein und will auf gar keinen Fall eine bestimmte Kategorie von Leuten da reinlassen. Wenn man das aber hinkriegt, dass die Ghule dann doch reingelassen werden, dann gibt es Michael Masters, der ab dann die Boutique leitet. Ein Ghul. Sehr geil.
Ein Ghoul mit Motorradhelm. Er sieht halt auch wirklich lustig aus.
Stimmt, ja. Aber ich finde es so geil. Das ist einfach so, guck mal, ein leerer Laden. Mit leerer Kasse, ich kann von vorne anfangen.
Das trifft sich ja gut.
Café Beaumont, ein Restaurant. Und hier haben wir besagten Tisch für Alistair, der jedes Mal freigehalten wird. Natürlich der beste Tisch im Restaurant, ne? Aber nein, er bleibt bei, ne, Schuster bleibt bei deinen Rappen, Brite bleibt bei deinen Sandwiches und es ist egal, wie er isst, die Dinger. Ne? Ihr wisst, wer die Sandwiches erfunden hat?
Herr Subway?
Nee, der Earl so. Von Sandwich hieß tatsächlich so.
Ah ja?
Ja, ja, ja. Und der konnte tatsächlich nicht mehr so gut kauen. Und dann gab es Brot, wo die Rinde abgeschnitten wurde und belegt und als kleine Dinger. Tatsächlich noch früher wurde das Ganze in China erfunden, wo Teigfladen mit Sachen gefüllt wurden. Und also da streitet man sich, was jetzt genau da das Sandwich ist. Dann gibt's noch Gustavus Armory. Wir sprechen hier von unserem netten Sicherheitschef, den wir an der Tür quasi schon kennenlernen und direkt nachdem wir das Ding betreten, ihn noch besser kennenlernen. Der hat sich gedacht so, ah, oh, ich bin Sicherheitschef, was wird sich ja anbieten, dann irgendwie einen Waffenladen zu haben? Klar. Also es ist nicht nur so, dass du quasi, dass er der Sicherheitschef ist, sondern mit allem, was er an Waffen und Rüstungen hat, auch gerne handelt. Was ich ein bisschen freakig finde. Wir haben hier eine Elite unter sich. Die eine zieht aus, wenn du die Kasse leerst. Bei dem anderen kannst du Waffen kaufen und den Rest zu erschießen. Ich find's krass, wenn das wirklich 200 Jahre nach dem ganzen Spiel sein, dass die dann leben würden. Normaler Sonntag halt. Dann hast du das New Urban Apparel. Ist ein Klamottengeschäft von Anthony Ling. Und spezialisiert sich tatsächlich auf Vorkriegsmode. Auch hier wieder leider ein Spiel seiner Zeit. Du hast da so ein kleines Sideboard und da liegen so 20 Klamotten drauf, 8 Hoodies für jeden Dorfbewohner und dann passt das. Da hätte ich tatsächlich ganz gerne, also geil fände ich, wenn sie es neu machen, dass du vielleicht wirklich mehr Auswahl hast, um auch so ein bisschen dann in diese Vorkriegszeit vor dem Fallout so ein bisschen einzusteigen, so ein bisschen Background zu kriegen. Was trugen die das denn da?
Fände ich generell geil, wirklich, wenn man das in einem Remake oder einem Remaster hätte, dass du wirklich, dass diese Bewohner da drinne, dass das Ganze auch so ein bisschen, es wird ja schon angeteasert, dass auch Alistair schon mal eine Geschlechtskrankheit hatte und so, dass die alle so irgendwie auch ganz schlechte Haut haben und einfach so wie so die Aristokratenklasse
ja, genau.
Früher stark an Dingen wie wie heißt die Schleppscheiße nochmal?
Die Schleppscheiße, Hoden.
Ja, nee, Geschlechtskrankheit, wo du alles wegfault. Wie heißt denn der Scheiß nochmal?
Lepra?
Chlamydien? Nee. War das Chlamydien?
Chlamydien gibt es, also ist auch eine Geschlechtskrankheit.
Da gab es doch diese komischen Bleinasen und so, die sich dann die Aristokraten und sowas aufgepackt haben, weil die hatten doch alle ekelhaften Scheiß, weil die einfach immer so viel rumgehurt haben.
Ja.
Dass man da noch mehr reingeht, ne? Dass man sagt, okay, die feiern da irgendwelche Orgien, aber am Ende ist das alles halt eklig und ja, die kommen da halt nicht raus und verrotten da in ihrem Reichtum, ja, aber wollen es halt auch nicht alle wahrhaben.
Total
ne?
Gebleichte Gesichter oder irgendwie
so. Genau, also dass man wirklich so aus mega voll übergeschminkte, ja, starke genau. Hautkrankheiten und da fehlt einem schon die Nase, weil ihm das von dem ganzen fauligen Geschlechtsverkehr schon weggefault ist und
dass
so.
Du im Grunde gar nicht so geil, den Unterschied
wenn man da
hast.
Einfach so mehr in die Tiefe geht, ne? Die tun halt so, als wären sie so sauber und elitär und alles andere ist scheiße, aber eigentlich sind das die verrottetsten von allen, so, ne?
Dass du auch so ein bisschen gar nicht mehr so den riesen Unterschied hast zwischen den Ghulen und denen. Das fände ich
genau,
noch geiler.
Genau, das ist so eine Gegenüberstellung, wenn Roy Phillips das Ding stürmt, dass ihm halt gleich genau. Einer entgegensteht, dem selber schon die Nase fehlt, weil er einfach irgendwie sich was Schlimmes eingefangen hat.
Halt nicht, weil er ein Ghoul ist, sondern einfach die Prostituierte war nicht mehr so gut. Die eine, die sie da haben. Wie gesagt, wir sprechen von einer Prostituierten. Für so eine. Da sind Geschlechtskrankheiten, werden da relativ zügig weitergegeben. Auch eine hier wieder alle. Geil, wenn die Ghoule den Laden übernommen haben, dann haben wir die Ghoul-Lady Bessie Lynn, die das dann übernimmt und ich schätze immer
Syphilis.
Noch.
Syphilis, ich meinte Syphilis.
Syphilis, okay.
Syphilis, die gute alte Syphilis.
Ach ja, wer kennt sie nicht?
Die Neuinfektion ist im Jahre 2000 in Westeuropa und Österreich wieder gestiegen. Aber wieso trennen die Westeuropa und Österreich bei Google? Westeuropa und Österreich?
Ja, aber vielleicht ist es in Österreich Syphilis so schlimm, dass sie gesagt
so
haben, also
schlimme.
wir haben halt für Westeuropa haben wir so 20 Infektionen und wir haben Österreich. Also da kommt es hierher, der ganze Scheiß. Syphilis. Ja. Und seit Syphilis. Der Kaiserzeit ist es da auch nicht weggegangen.
Die Geschichte der Syphilis, der große Imitator. Schön.
Und dann haben wir als letztes noch die Wellness-Klinik. Und da fände ich halt auch so geil, wenn die da so Hautstraffung machen würden und so weiter. Weißt du, so einfach so. Würde ich mega feiern. Einfach so dieses so völlig verkommene. Jetzt bin ich wieder schick. Ich habe zwar 6 Klammern am Hinterkopf, aber ich bin wieder schick. Betrieben von Dr. Benfield. Und Dr. Benfield hat tatsächlich gar nichts gegen Gule. Der würde auch sehr gerne sehr eng mit Gulen zusammenarbeiten. Der möchte nämlich unfassbar gerne an Gulen experimentieren. Also der möchte gerne ein sehr inniges Verhältnis mit denen eingehen, weil der, also man kann sich als Spieler dort heilen lassen. Ja, es ist eine Wellnessklinik, ne, klar. Aber der würde unfassbar gerne, Dr. Julius Benfield, an den Gulen rumexperimentieren. Das ist halt das, wofür er sie gerne nutzen würde. Andy ist gleich mit seiner Historie der Syphilis durch.
Nackt. In meinem Syphilis-Studium komplett vertieft.
Und kommt sie aus Österreich oder aus Frankreich?
Ist das eine Viruserkrankung?
Keine Ahnung, französische Renaissance war hier so.
Ja,
die französische Krankheit, eine Geißel der Renaissance Europas, wird sie auch beschrieben.
Ach, schön.
Bin hier gerade Reisemedizin, eine Schweizer Seite bin ich gerade.
Okay, also die Schweizer mögen beide Seiten nicht.
Klar nicht. Syphilis und der kolumbianische Austausch klingt auch irgendwie nett. Gott.
Das ist vielleicht irgendeine Sexpraktik, die wir alle nicht kennen. Der kolumbianische Austausch.
Der kolumbianische Austausch. Das ist wie die Nummer vom Schrank.
Okay. Es gibt einige Questlinien, die tatsächlich mit dem Tenpenny Tower zusammenhängen. Kelly, hast du da irgendwas?
Ja, im Prinzip haben wir ja schon über eine gesprochen, nämlich Power of the Atom. Also die Quest, wo der liebe Tenpenny gerne das... wo der liebe Tenpenny von uns möchte, dass wir den Megaton sprengen. Also die Bombe in Megaton sprengen, um damit Megaton zu vernichten. Natürlich gibt er uns nicht persönlich den Auftrag, sondern wir kriegen den ja von Mr. Burke. Aber genau, ich glaube, über die Quest haben wir auch schon sehr ausführlich gesprochen. Aber natürlich muss man, wenn man den sprengen will, um seine Belohnung abzuholen, auch mal, also man kommt dann in den Tenpenny Tower. Der ist dann auch sehr zufrieden mit allem, wenn man das gemacht hat. Und ich glaube, wenn man das auch gemacht hat, kriegt man sein Zimmer im Tenpenny Tower. Oder muss man da nochmal was extra machen?
Nee, kriegt man seine Suite im Tower. Und da hat man sogar eine direkte Verbindung über den Balkon zu Mr. Tenpenny Suite.
Ja, Fun Fact. Ja. Diese Verbindung über den Balkon, die kann man auch nutzen, um in dieses Zimmer einfach reinzukommen, ohne den Schlüssel dafür zu haben. Weil die Rückseite dieses Zimmers ist nicht abgeschlossen.
Ja, nicht immer. Also ursprünglich immer? Ja.
Ich kann da immer rein.
Echt? Bei mir geht das nicht. Ich kann das immer erst, wenn die Ghoul-Invasion ein paar Tage alt ist. Dann ist das auf einmal offen.
Okay, das kann sein, dass das nach den Ghoulen war, dass ich dann reinkam. Dass ich vorher gar nicht gecheckt habe, dass da was ist. Aber ich glaube, Tenpenny hat noch gelebt. Da bin ich einmal um den Balkon rum, hab geweckt. Und da ist noch eine Tür. Bin dann da rein und war dann auf einmal in diesem Zimmer drin. Also okay, cool. Aber kein Gewehr, es kann auch sein, dass da schon alle tot waren.
Na gut, alles klar. Wie gesagt, zu Megaton sprengen haben wir, glaube ich, schon alles gesagt. Dann gibt es noch den Quest, der mit Tenpenny verbandelt ist, ist The Manhandled Manservant. Mr. Dashwood ist ein Bewohner aus dem Tenpenny Tower und der ist früher so Abenteurer gewesen. Der sucht seinen alten Kompagnon und witzigerweise war sein alter Kompagnon Argyle und der war selber Ghoul. Und die haben mal Unterschlupf gefunden in Rockopolis. Übersetzt heißt das, glaube ich, so viel wie Stadt der Steine, ne? Opolis ist doch immer die Stadt der und das, was davor geschaltet ist, weil ich weiß einen fantastischen Griechen in Hamburg-Bahrenfeld, der heißt Gyropolis. Also die Stadt des Gyros. die sind da rausgeflogen, weil es irgendwie zwischen Mr. Dashwood und der Tochter des amtierenden Bürgermeisters von Rockopolis wohl... ja, einen Vorfall gab. Auf jeden Fall sucht der gute Mr. Dashwood er glaubt halt, sein alter Freund lebt noch, aber man kann dann die Leiche in den Höhlen von Rockopolis finden. Das ist ein Quest, was uns dahin leitet. Kann man auch gut mal machen. Ist auch eine unmarked Location auf der Map. Relativ weit im Norden. Und ja, da kann man diese Questlinie verfolgen. Und die ganze Lore zu Rokopolis ist relativ witzig. Also es gibt viel Informationen zu, kann man sich auf jeden Fall entweder den Wiki-Artikel mal durchlesen oder die Quest wirklich mal begehen und sich das alles so im Game reinziehen. Also es ist ziemlich cool. Da wurde quasi so ein unterirdische Stadt gegründet, um sich vor den Schrecken des Ödlandes zu bewahren.
Dann haben wir noch die Quest Strictly Business. Die bekommst du, wenn du in Paradise Falls bist, also da rein willst, dann gibt Groose dir die, weil du darfst erst rein, wenn du seine VIP-Liste abgearbeitet hast und mindestens einen von denen auf der VIP-Liste wie heißt das so schön? Enslaved hast? Also im Grunde, er nennt es befreien. Wir nennen es anders. Nein, also du gehst auf Sklavenjagd. Was anderes ist es nicht. Und eine der Personen, also da stehen halt vier Leute auf der Liste. Und eine davon ist Susan Lancaster und die wohnt im Tenpenny's Tower. Das die heißt.
Turmhure.
Richtig. Du tust also dem Tower keinen Gefallen. Du sollst die Turmhure entführen. Ist jetzt die Frage, ist das dann trotzdem. Oh, da könntest du ja auch so eine.
Ja, das ist die Prinzessin aus dem Turm retten.
Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Da könntest du ja auch so eine Pretty Woman Story draus machen, ne?
Ja.
Du eben. Bist der tapfere
Rapunzel,
Ritter.
Rapunzel, lass dein Haar herunter.
Lass dein verseuchtes Schamhaar herunter.
Übrigens, Syphilis wird auch hier der harte Schanker genannt im Volksmund.
Susan Lancaster, alias Syphilis. Syphilis.
Alias der harte Schanker.
Alter Schanker, lass deinen Charme herunter. Wump, dritter Stock. Easy. Das ist dann so die Verbindung dazu. So kommst du halt auch zum Tenpenny's Tower und so schicken sie dich dann halt auch dahin und dann hast du da halt die Möglichkeiten, damit zu interagieren.
Ja. Gibt doch eine weitere Quest, nämlich You gotta shoot them in the head. Und das ist der Rachefeldzug von Mr. Crawley, weil der war mit der Geschichte, mit der Powerrüstung, wie wir ja schon erwähnt haben, das ist echt nicht gut gelaufen. Und der hat dadurch auch so einen richtigen Hass gegenüber dem Tenpenny entwickelt. Und den Mr. Crawley, der ist halt bei der ganzen Geschichte zum Ghoul geworden und lebt jetzt in Underworld bei den anderen Ghoulen. Zu Underworld werden wir wahrscheinlich noch mal an anderer Stelle noch mal genauer kommen. Aber auf jeden Fall, der gibt ein paar Aufträge, ein paar, wie nennt man das so schön?
Quests?
Ja, wenn du halt läufst und Leute töten sollst für ihn. Auftragsmorde.
Auftragsmorde geht auch, ja.
Dazu als Referenz Collateral mit unserem Lieblings-Scientologe. Tom Cruise.
Auf jeden Fall. Der hat da nicht nur, er hat mehrere Leute auf seiner Liste stehen, aber natürlich auch Alistair Tenpenny. Den will er natürlich auch tot sehen. Genau. Und ja, die Quest ist auch noch ein bisschen umfangreicher. Wie schon gesagt, da kann man mehrere Leute töten. Und ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, muss man Schlüssel sammeln. Die haben alle einen Schlüssel, bis auf Tenpenny. Weil den will er einfach nur tot sehen. Aus Gründen. Um dann sich diese Rüstung zu holen, wenn ich mich recht entsinne. Ich hatte das mal überflogen gehabt. Ja, Getting the Keys, genau. Die haben alle einen Schlüssel, die man für ihn töten soll. Und dann kann man sich was holen. Ich bin der Meinung, es war die Power-Rüstung, die man sich holen kann mit den Schlüsseln. Aber wie schon gesagt, da gehen wir vielleicht doch mal.
Ja, das schließt den Kreis zu dieser Expedition, die Tenpenny damals aufgegeben hat.
Genau, die halt so massiv in die Hose gegangen ist, wo er ja auch zum Guten geworden ist.
Junge, Wikipedia hat ja reichhaltige Bilderauswahl zu gewissen Themen.
Bist du immer noch bei Syphilis?
Ja, und bei anderen Dingen, die damit zu tun haben. Donnerwetter. Also das ist dann nicht pornografisch, wenn man das zur. Digga, was geht,
Alter? Ist so explizit?
Gebt mal bitte bei Wikipedia Vaginalverkehr ein.
Nein. Ich möchte, glaube ich, nicht.
Krass, dass sowas so gezeigt werden darf, einfach so. Okay, ist reine Wissensseite. Check ich.
Na gut. Ja, wenn es nicht pornografisch ist, sondern nur Wissensvermitteln, dann ist das
alles
okay.
Alles gut, ich kann sowas gut sehen, aber hat mich jetzt doch reichlich verwundert. Spannend.
Genau, du hast doch eine Quest.
Ja, die Quest auf Wikipedia, die ich gerade verfolge. Nein, die letzte Quest ist die Quest namensgebend Tenpenny Tower. Da geht es darum, Ghule töten, Ghule einziehen lassen oder ein Hinterhaltplan. Also, das sind die drei Optionen, die wir im Prinzip haben. Wir können Bewohner vom Tenpenny Tower bequatschen, dass sie sich sagen, Mensch, Ghule, eigentlich habe ich da gar kein Problem mit, sind ja auch irgendwie Menschen, lassen wir hier mit einziehen, passt schon. Selbst Mr. Tenpenny selbst sagt, naja, eigentlich hat er ja gar nichts gegen Ghule. So. Können wir alle belabern. Wir können aber auch den ersten Weg wählen, wo sofort gesagt wird, nee, die nerven hier nur rum, die müssen wir auslöschen. Oder wir können mit den Ghulen zusammen einen Hinterhalt planen. Wir haben jetzt viel von Ghulen gesprochen und auch der Referenz zu Land of the Dead, wo ja auch dann Zombies den Tower der Reichen am Ende überrennen. Wenn man das erste Mal zum Tenpenny Tower kommt, ist eine geskriptete Sequenz, denn Roy Phillips, der Anführer der Ghule, die sich im Untergrund einer nahegelegenen Metrostation heimisch fühlen, der hat gerade an der Gegensprecheinrichtung eine recht hitzige Diskussion und wird abgewiesen. Der will halt da einziehen mit seinen Leuten, aber die wollen ihn nicht reinlassen. Ne? Also sagen halt auch, du scheiß Ghoul so, ey, du Schrumpelgesicht, du ziehst hier nicht ein. Und der lebt in den Warrington-Metro-Tunnels und ist halt, wie gesagt, der Anführer von so einer ganz kleinen Ghoul-Community. Und die wollen halt unbedingt in den Tenpenny Tower einziehen, weil sie halt auch diese Ungerechtigkeit sehen. Ne? Und
der
ja,
hat eigentlich das Geld dafür, ne? Das ist ja auch
ja,
das
genau,
Ding. Du brauchst
genau.
Die Kohle dafür, um da einzuziehen. Und er sagt so, ich habe die Kohle, lass mich einziehen. Und
genau,
die so, du bist ein Ghoul, die lassen dich nicht einziehen.
Genau, es ist purer Rassismus da am Ende. Ne? Und genau, was ich schon meinte, man kann entweder die Bewohner überzeugen, dass sie einziehen können. Die killen aber Mr. Tenpenny trotzdem. Ne? Du findest dann die Leiche im Schrank. In Tenpennys Kleiderschrank. Ja. Der wird früher oder später. Und dann sagt halt Roy Phillips auch so, ja, war halt eine kleine Meinungsverschiedenheit. So, ne? Mhm. Man kann aber auch tatsächlich mit den Ghulen paktieren und sagen, komm, ich lasse euch da rein. Dann muss man so ein paar Wege finden. Ich glaube, es gibt zwei Schlüssel für diesen Technikraum des Tenpenny Towers, der eine Verbindung zu den Metrotunneln hat. Die kannst du auf verschiedenste Arten kriegen. Kannst den Schlüssel klauen, kannst einen umlegen, kannst dir den aushändigen lassen, wenn du den einen Typen belaberst. Und dann kannst du die Ghule halt über so einen Hintereingang in den Tenpenny Tower lassen. Und dann gibt dir Mr. Phillips diese geile Ghoul-Maske. Sieht man auch immer wieder auf Screenshots, weil die trage ich eigentlich bei Fallout 3 durchgängig. Dann greifen dich Feral Ghouls nämlich nicht an. Bis du sie selber angreifst, dann hauen sie zurück. Aber mit der Ghoul-Maske bist du sozusagen für Feral Ghouls einer von ihnen. Und Roy Phillips hetzt halt so eine Horde von Feral Ghouls in den Tower, die da halt alles umlegen, wenn du diesen Hinterhaltweg wählst. Und mit dieser Maske greifen die dich halt nicht an und du kannst dem Ganzen beiwohnen und Zuschauer sein, sozusagen.
Ob The Walking Dead das von da geklaut hat? Weil bei denen ist es ja auch so, dass wenn du dir
wenn die
einen Lappen über den drüber und so weiter und Blut an und so, dann wirst du ja nicht angegriffen, weil du bist eine von uns.
Da weiß ich aber nicht, von wann sind die Comics? Kommt das da auch schon vor? Weil das sind die relativ späten Folgen der TV-Serie, ne? Da habe ich gar nicht mehr geguckt, weil mir es zu blöd wurde.
Ja, ich weiß, auftauchen tut das noch vor diesem, also ja, also ob das spät ist, ich habe bis zu einem gewissen Punkt irgendwie...
Gelesen.
Also bis zu irgendeinem so einem wichtigen Ereignis hatte ich das geguckt und dann nicht mehr.
Das
also
müsste voll nach Fallout 3 gewesen sein, weil ich habe die Comics in meiner Studienzeit gelesen.
Vielleicht kommt das von da, das kann natürlich sein. Naja, auf jeden Fall kriegst du diese tolle Maske, ist vor allen Dingen auch im Dunwich Building später relativ sinnvoll, das Ding zu tragen. Dann hast du da halt gar keine Probleme, ne? Weil selbst deine Kompagnons werden nicht mehr angegriffen, wenn du diese Maske trägst, ne? Das ist schon... spart einem viel Zeit auf jeden Fall, ne? Ja, die können halt den Tenpenny Tower überrennen oder man löscht halt die Ghule aus und schlägt sich wieder auf die Seite von Mr. Tenpenny. Nachdem man Megaton gesprengt hat, kann man dann noch den finsteren Weg wählen. Aber indem man mit den Ghulen paktiert und da halt alle umlegen lässt und die Ghule übernehmen dann halt teilweise auch die Läden, das haben wir schon gesagt, sorgt man auch für so ein bisschen Gerechtigkeit auch wieder. Ne? Also das finde ich eigentlich sehr spannend.
Ich habe ja, noch eine Anmerkung. Genau, du kriegst ja, die Ghulmaske auch, wenn du die offiziell reinlässt, also wenn du alle überzeugst.
Ah, echt?
Ja, okay. Kriegst du auch, weil ich habe sie nämlich auch und das ist der Weg, den ich gegangen bin. Sie haben sie trotzdem alle getötet.
Naja, sehr gut.
Und das macht dann ja, also auch da haben wir ja wieder so eine typische Quest-Sequenz, die dir wieder diese moralische Geschichte aufzeigt. Ne? Also du kannst fiese Dinge tun eine Stadt mit einer Atombombe vernichten, weil der Ausblick wird halt gestört. Das ist völlig normal. Du kannst eine ganze Population von Ghulen vernichten, weil ja irgendwie, das ist auch nicht schön hier, das, ne, die Nachbarschaft soll schon ansprechend sein. Oder du kannst halt auf der moralischen Seite so ein bisschen dienen und kannst halt, ne, die Ghule reinlassen und so weiter und so fort und kannst ihn halt auch töten, der inzwischen ja nur mehr als genug, also Tenpenny, der mehr als genug Mist gemacht hat und so weiter und so fort. Ist aber trotzdem, und hier haben wir wieder diesen ganz, ganz klassischen Rollenspielaspekt, für die Main Story völlig irrelevant. Also du kannst es machen, du musst es nicht. Wie gesagt, ich habe bei meinem Durchgang, ich habe es nicht gemacht. Ich kam damit auch gar nicht so riesig in Berührung, weil ich auch bei der Quest-Reihe vorher von mit der VIP-List gleich den ersten genommen habe und dann war die Geschichte durch. Da reicht ja auch einer. Aber wenn man da hingeht, ist es schon ganz geil, dass man halt wieder diese, ne, du bist halt wieder in dieser moralischen Geschichte.
Ja, und
ja, wie gesagt, wieder so ein, ja.
Ich find's halt auch so crazy, wenn du dich auf die Seite der Ghule stellst, was ich ja gemacht habe, und sie und dann in den Tower reinlässt und in der Hoffnung, dass die alle dann Friede, Freude, Eierkuchen miteinander leben, weil du dann die rausgeschmissen hast, die so komplett anti-Ghule sind, die Ghule reingelassen hast, der Rest ist okay damit. Trotzdem sind die dann alle weg. Die waren alle weg bei mir und ich glaube, Tenpenny war tot. Ich glaube, ich muss mal in den Schrank gucken.
Ja, Tenpennys Leiche liegt dann in seinem Kleiderschrank und wenn du dann die Leiche gefunden hast und sprichst Phillips drauf an, sagt er halt, ja, da gab es kleine Meinungsverschiedenheiten. So.
Crazy.
Ist halt auch geil. Ich glaube, Mr. Burke lassen sie tatsächlich in Ruhe. Um den musst du dich, glaube ich, selber kümmern.
Das ist crazy.
Bin ich der Meinung. Ja, man kann auch, wenn man nicht das Quest von Burke angenommen hat und einer Gegensprecheinrichtung sagt, hier, ich muss Mr. Burke sprechen, dann lassen sie dich gratis rein, sonst musst du eine Gebühr zahlen, damit du reinkommst. Aber es gibt auch so ein kaputtes Mauersegment, da kannst du von außen über die Mauer springen sozusagen und sparst du dir die Kohle.
Ah, okay. Witzig.
Tatsächlich, ja.
Und bist dann einfach Bewohner.
Bist dann halt drin. Merkt keiner. Ist auch ein adrettes Kerlchen.
Ihr merkt, kennt genau. Die Tower auch hier wieder viel, viel möglich. Wir brauchen noch ein Wort der Woche, Leute. Auch wenn wir viel über Syphilis jetzt gegoogelt haben und ich mir Vaginalverkehr tatsächlich auch nochmal angeguckt habe. Und ja. Ich kurz.
Krass, oder? Und ist das krass, wie grafisch das Bild ist?
Am witzigsten finde ich tatsächlich, das ist ja das erste Bild tatsächlich, also ist für mich halt schon Pornografie. Die restlichen 5 Bilder auf dieser Seite sind halt Zeichnungen, wo ich so denke, so ein
ey, ja, lass das ja genau, ich wollte auch gerade, hätte man nicht eine Zeichnung nehmen können aus dem Biologiebuch?
Lass es
und
doch
der Autor auf Wikipedia so, nein.
Das muss genau so. Das ist geil. Mein Bild, aha.
Habe ich selbst fotografiert. Wort der Woche. Fiddlers Grün, tatsächlich. Und da habe ich eine Anekdote zu. Denn im Games Workshop Store in Hamburg, in den Kolonnaden, den es jetzt nicht mehr gibt, die sind umgezogen, alles gut. Aber ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, die Games Workshop Mitarbeiter trugen noch rote Polohemden. In dem Laden hat es immer ein bisschen gerochen wie der Mattlack von Vallejo, also nach starkem Männerschweiß.
Ein bisschen und ist gut, aber okay.
Da gab es mal eine Displayplatte, eine mittelalterliche Mordheim-Platte und die hieß Fiddlers Grün, denn da haben Zombies eine Warhammer-Fantasy-Stadt überrannt. Natürlich klare Anlehnung an Fiddlers Green aus Land of the Dead und da muss ich immer dran denken, wenn es irgendwie um Land of the Dead geht, muss ich immer an diese geile Zombie-Warhammer-Fantasy-Platte im Warhammer 1 beziehungsweise damals noch Games Workshop Es war der einzige Games Workshop damals. Ich weiß gar nicht, ob es da zeitweise schon den da in Alsterdorf-Poppenbüttel gab, aber ich glaube damals noch nicht mal. Ich glaube, da gab es nur diesen einen Games Workshop in Hamburg.
Da gab es nur den. Auch hier wieder Kai federführend beim Bau der Platte gewesen.
Echt krass, ja, weil das war echt, hat mich als Teenager wahnsinnig beeindruckt und da muss ich jedes Mal dran denken, wenn ich an Land of the Dead denke. Ein für diese ganze Zombie-Reihe eher durchschnittlicher Ableger der Reihe, gab es geile Elemente, aber es war auch viel, viel Blödsinn. Aber das Fiddler's Green ist für mich immer in Verbindung mit dieser geilen Warhammer-Platte. Deswegen Wort der Woche, Fiddler's Grün.
Und dann haben wir euch tatsächlich jetzt anderthalb Stunden fast vollgesülzt über ein Hotel. Nein, wir haben nicht Shining besprochen, obwohl ähnliche Länge. Aber auch hier muss ich ehrlich sagen, also in der Neuauflage wieder viel möglich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wenn sie das remastern, ob sie da wirklich noch mehr machen und noch mehr rausholen. Ne?
Oh, das wäre Wahnsinn.
Das wäre schon ziemlich geil. Ich bedanke mich bei euch beiden. Kelly, vielen Dank. Ja. Andy. Und wünsche allen Zuhörern viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch.
Ja.
Ciao.
Tschüss.
Rein in den Suit,
raus aus dem Vault.
Das ist Newcastle, dein Fallout Podcast.